NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Im Studio begrüßt Sie Anna Osius und das sind heute die Themen. Der Chaos-Flughafen Berlin-Brandenburg, die Rücktrittsforderungen an Wowereit und Platzek gehen weiter. Führungslose Opposition in Schleswig-Holstein, CDU-Chef De Jager stellt sein Amt zur Verfügung. Patriots für die Türkei, heute ist das Equipment der Raketenabwehrsysteme verschifft worden. Und die EU-Kommission hat heute den Bericht zur sozialen Lage in Europa vorgestellt. Die Krise hat Europa fest im Griff, die Arbeitslosigkeit ist auf einem Höchststand. Dazu heute auch der Kommentar hier im Echo des Tages. Tja, die Diskussion um den missglückten Flughafen Berlin-Brandenburg reißt nicht ab. Zwei Politiker gelten ja als verantwortlich für das Desaster. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit und Brandenburgs Ministerpräsident Platzek. Und obwohl die beiden ja gestern reagiert haben und sich Wowereit von der Aufsichtsratsspitze zurückgezogen hat, fordern viele jetzt auch noch seinen Rücktritt als Berliner Bürgermeister. Die Grünen stellen diese Woche noch einen Misstrauensantrag, ganz nach dem Motto, der eine Rücktritt von der Aufsichtsratsspitze reicht nicht.
Im Berliner Abgeordnetenhaus wird munter spekuliert, ob dem nicht ein zweiter Rücktritt folgen könnte, der Abgang als Regierungschef der rot-schwarzen Koalition. Am Samstag stimmt das Parlament über einen Misstrauensantrag der Grünen ab. SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagt, dass er keinen Wechsel will, obwohl die SPD zurzeit wenig Freude hat an Wowereit.
Wir haben beraten und wir werden heute in der SPD-Fraktion dem regierenden Bürgermeister das Vertrauen aussprechen. Die Koalition insgesamt steht. Es ist keine Koalitionskrise, sondern eine Flughafenkrise. Und die SPD-Fraktion wird sagen, ganz klar, dass sie zum regierenden Bürgermeister hält.
Bei der CDU klingt das ähnlich. Die Opposition allerdings bezweifelt, dass sich Wowereit noch lange halten kann. Mit Unterstützung aus dem Bund. Das war's jetzt, Klaus, twittert Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin. 30 Kilometer weiter, in Potsdam, geht der an den Start, der Wowereits Nachfolger im Flughafenaufsichtsrat werden soll. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek, Chef einer rot-roten Koalition. Er will am kommenden Montag selber im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Deshalb besucht er die Landtagsfraktionen von SPD und Linke, um genau dieses Vertrauen zu werben.
Ich würde sagen, wie ich mir das vorstelle, was getan werden muss, wie die Situation ist. Und dann werden wir sehen.
Eine große Mehrheit zeichnet sich ab. Auch die Linke steht zu Platzek. Der nennt Klarheit und Transparenz als Prinzipien für seine Zeit an der Spitze des Aufsichtsrats. Aber er gehört dem Gremium selber bereits an. Und zwar schon sehr lange. Genau das muss er sich nun vorhalten lassen. Zum Beispiel von CDU-Oppositionsführer Dieter Dombrovski.
Er müsste alles das tun, was er schon hätte tun können. Nämlich sich mit dem Projekt endlich mal beschäftigen. Das hat er ja nicht.
Klar ist jedenfalls, dass auf alle Anteilseigner, Berlin, Brandenburg und den Bund, erhebliche Mehrkosten zukommen. Wie hoch die sein werden, weiß keiner. Es wäre noch Glück, wenn es nur um Millionen und nicht um mehr als 1 Milliarde Euro ginge. Und ein neuer Eröffnungstermin? Der kann frühestens im Sommer genannt werden, sagt Flughafentechnikchef Horst Ammann. 2014, 2015, keiner weiß es. Ammann spricht von, Zitat, fast grauenhaften Zuständen auf der Flughafenbaustelle.
Das Chaos am Berliner Flughafen reißt nicht ab. Aus Berlin war das ein Bericht von Alex Krämer. Konjunktur, Flaute und Schuldenkrise, so könnte man die Lage in Europa derzeit zusammenfassen. Es sieht wirklich katastrophal aus. Die Arbeitslosigkeit ist in der Eurozone auf einen Höchststand. Insgesamt sind momentan fast 19 Millionen Menschen ohne Arbeit. Am schlimmsten ist die Situation nach wie vor in Griechenland und Spanien. Heute hat die EU-Kommission ihren Sozialbericht vorgestellt und warnt eindringlich vor einer Spaltung Europas.
Nein, das waren keine erfreulichen Botschaften, die EU-Kommissar Laszlo Andor, zuständig für Beschäftigung und Soziales, heute verkünden musste. Es geht ein Riss durch Europa. Der Süden wird immer ärmer, der Norden reicher. So lässt sich der Sozialbericht der EU-Kommission knapp zusammenfassen. Wir spüren die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise und der Rezession. Und als Folge davon ist die Arbeitslosigkeit so hoch wie nie zuvor in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Nach Andors Bericht lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Europa im vergangenen Jahr bei 11%. Die Europäische Statistikbehörde meldete allein für den November schon knapp 12%. Dabei trifft es den Süden viel härter als den Rest Europas. In Spanien zum Beispiel liegt die Quote mehr als doppelt so hoch. Das Land liegt auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit an der Spitze der Statistik. Für Ondor ist diese Entwicklung ein alarmierendes Signal. Der Unterschied vor allem zwischen Nord- und Südeuropa ist erschreckend und auch der zwischen der nördlichen und südlichen Eurozone. Die Schere zwischen den Staaten, in denen die Arbeitslosigkeit weiter rasant wächst, und denen, wo es einen besser funktionierenden Arbeitsmarkt gibt, geht immer weiter auseinander. Besonders betroffen sind dabei junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren. 7,5 Millionen von ihnen sind in Europa ohne Arbeit. Eine Herausforderung für die betroffenen Regierungen, die aber aufgrund der Krise immer weniger Geld haben, um aktiv etwas zu unternehmen. Parallel dazu sinken die Einkommen der Haushalte. Hier liegt fast schon erwartungsgemäß Griechenland an erster Stelle. Dort schrumpften die verfügbaren Einkommen fast um ein Fünftel. Trotz aller Finanzprobleme rief EU-Kommissar Ondor die betroffenen Regierungen dringend auf, etwas zur Verbesserung ihrer sozialen Sicherungssysteme zu tun. Vor allem müsse mehr in die berufliche Qualifizierung der Menschen investiert werden. Es müsse eine bessere staatliche Arbeitsvermittlung geben. Der Bericht zeigt, dass verbesserte Sozialsysteme die Widerstandskraft der Mitgliedstaaten gegen wirtschaftliche Krisen erhöht und es leichter machen, aus der Krise herauszukommen. Das heißt, dass die Mitgliedstaaten ihre Arbeitsmarkt- und sozialen Systeme weiter modernisieren müssen. Noch im Frühjahr, so kündigte Ondor an, will die EU-Kommission Vorschläge dazu machen. Auch Mindestlöhne empfiehlt er. Sie sorgten ebenfalls dafür, dass Geringqualifizierte bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und dafür, dass die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen schneller geschlossen werden kann.
Eine mehr als angespannte Lage derzeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt über den Sozialbericht der EU-Kommission. Ein Bericht von Dirk Müller. Tja, Europa steckt wirklich tief in der Krise. Wir in Deutschland können uns im Vergleich zu unseren Nachbarn wirklich noch glücklich schätzen. Aber wie soll das weitergehen mit einem Europa der so großen Unterschiede? Haben die Reformen der letzten Jahre denn wirklich gar nichts geholfen? Oder ist das nur der nächste Schritt in dieser Krise, nach den Finanzmärkten jetzt das soziale Desaster? Christoph Prössel kommentiert.
Die Zahlen sind alarmierend. Fast 19 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind arbeitslos. Die Einkommen in Südeuropa sinken. Das Risiko, in Armut abzugleiten, ist so groß wie schon lange nicht mehr. Die Finanzkrise ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Die Finanzkrise wird zu einer sozialen Krise. In den vergangenen Monaten haben die Staats- und Regierungschefs viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Sie haben gespart. Gerade in Irland, Griechenland und Spanien verlangt die Politik von den Menschen viel. Doch viele dieser Maßnahmen sind unumgänglich. Sie sind notwendig, weil die Politik in diesen Ländern in den Jahren davor schlecht gearbeitet hat. Ausbaden müssen es nun die Menschen. Es gibt aber keine Alternative zu harten Einsparungen und vor allem Reformen. Viele Staaten sind abhängig von den Finanzmärkten. Würden die Regierungen die Reformen nun rückgängig machen, würde das die Finanzkrise wieder verschärfen. Es gibt aber viele Möglichkeiten, die soziale Krise zu überwinden. Das ist die harte Aufgabe der Politik für 2013. Es geht darum, Europa zu retten, mal wieder. Es geht aber nicht mehr so sehr um die Zahlungsfähigkeit einzelner Staaten, sondern darum, Armut zu bekämpfen, Arbeitslosigkeit und vor allem die Jugendarbeitslosigkeit. Und hier wird es ideologisch. Reichen Reformen am Arbeitsmarkt alleine? Geht es nur mit Reformen, die Arbeit billiger machen, Unternehmensgründungen und grüne Technologien fördern? Oder müssen die Regierungen mehr Geld in die Hand nehmen? Müssen die Krisenstaaten sich vielleicht doch etwas mehr verschulden dürfen? Es ist der alte Streit der Ökonomen und zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Eins ist klar, ohne Reformen geht es nicht. Griechenland muss sein Steuerwesen auf Vordermann bringen, sein Gesundheitswesen reformieren und die Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmen sich in Griechenland ansiedeln können. Ähnliches gilt für viele andere südeuropäische Staaten. Ich glaube jedoch, dass das nicht reichen wird und es reicht, das mit einer einzigen Zahl zu begründen. In Spanien sind 56% der unter 25-Jährigen arbeitslos. In anderen Staaten sieht es ähnlich katastrophal aus. Diese Menschen haben keine Hoffnung mehr. Sie können ihre Energie und ihr Wissen nicht für den Aufbau der Wirtschaft einsetzen. Das ist fatal. Hier müssen die Mitgliedstaaten ansetzen können. Auch mit Ausgaben, die die Verschuldung vorübergehend erhöhen. Es geht um Gründungsinitiativen, duale Ausbildungswege, Förderungen. Wenn es nicht gelingt, die jungen Menschen in Arbeit zu bringen, verliert dieser Kontinent seine Zukunft.
Ein Kommentar von Christoph Prössel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir bleiben beim Thema, denn heute war einer zu Gast in Berlin, der wirklich sagen kann, wie Krise aussieht. Griechenlands Ministerpräsident Samaras hat sich zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Mal wieder, kann man schon sagen. Worum es da geht, ist klar. Und auch wenn das Verhältnis der beiden nicht ganz einfach ist, war die Begrüßung in Berlin durchaus wohlwollend. Man kennt sich ja bereits.
Herzlichen Dank für den Besuch. Und herzlichen Dank für die Möglichkeit, uns auszutauschen.
Die freundliche Begrüßung der Kanzlerin zeigt, Angela Merkel und der griechische Ministerpräsident Samaras kennen sich bereits gut. Es reichen wenige Worte zwischen den beiden, um klarzumachen, um was es bei diesem Besuch, der dritte innerhalb eines halben Jahres, geht. Die deutsche Regierungschefin will genau wissen, wie geht es voran mit den Reformen im krisengeschüttelten Griechenland.
Ich werde mich natürlich dafür interessieren, wie die Umsetzung des griechischen Reformprogramms fortschreitet. Schritte macht, aber auf der anderen Seite auch darüber berichten, welche wirtschaftliche Situation wir in Deutschland erwarten, denn auch wir müssen alles daran setzen, Wirtschaftswachstum und damit Sicherheit für Arbeitsplätze zu garantieren.
Mit dieser deutlichen Ansage macht Merkel eines klar. Die Bundesregierung wird Athen im Kampf gegen die Schuldenkrise weiter unterstützen und dafür auch in Europa werben, aber nicht um jeden Preis. Denn Angela Merkel will im Herbst wieder eine Bundestagswahl gewinnen und die Kanzlerin weiß sehr genau, mit dem Slogan »Mehr Geld für Athen« vergraut man eher die Wähler, als dass man neue gewinnt. Diese Botschaft hat der griechische Ministerpräsident sehr wohl verstanden.
Ich möchte von vornherein klarstellen, dass unser Land enorm große Anstrengungen unternimmt, die einhergehen mit großen Opfern, um die Dinge wieder auf den richtigen Pfad zu bekommen. Wir versuchen, die Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen, Glaubwürdigkeit seitens der europäischen Völker und von Seiten der Märkte.
Hinter den von Samaras erwähnten großen Sparanstrengungen verbergen sich Massenentlassungen und massive Steuererhöhungen für die Griechen. Außerdem sind erneut Kürzungen bei den Renten und den Gehältern vorgesehen.
Wir haben eine Reihe von Gesetzesentwürfen vorgelegt und wir möchten nun auf diese Weise garantieren, dass wir das Bestmögliche tun, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Vor allem, um Liquidität zu gewährleisten, die letztendlich das Blut ist für das gute Funktionieren der Wirtschaft.
Letztlich machen die europäischen Institutionen und der Internationale Währungsfonds vom griechischen Sparkurs ihre Hilfen für das hochverschuldete Land abhängig. Und so ist der Besuch Samaras bei Kanzlerin Angela Merkel mehr als nur ein freundlicher Informationsaustausch.
Aus Berlin war das ein Bericht von Volker Schafranke. Ja, es war die Weihnachtsfeier, bei der CSU-Chef Horst Seehofer zuletzt so richtig vom Stapel gelassen hat. Öffentlich hat er so ziemlich über alle Parteikollegen hergezogen und gelästert. Über Landesgruppenchefin Hasselfeld, über Verkehrsminister Ramsauer und Bayerns Finanzminister Söder. Dumm nur, wenn man im neuen Jahr den allen wieder über den Weg laufen muss. Naja, Horst Seehofer sieht's gelassen und spricht von Offenheit und Geschlossenheit. Seit gestern hat sich in Wildbad Kreuth die CSU-Landesgruppe zu ihrer Klausur getroffen und da seien Irritationen kein Thema mehr gewesen, hieß es. Eva Korell.
Fast eine Stunde länger dauerte die heutige Aussprache bei der CSU. Nicht, weil es Streit gab, sondern weil so intensiv über die Sachthemen debattiert wurde. Diese Botschaft war dem Parteichef Horst Seehofer besonders wichtig. Die CSU habe das Gerüst für die nächsten Monate aufgestellt, über Wahlkampf und Wahltermin geredet. Letzteres allerdings noch ohne Ergebnis. Wann in Bayern gewählt werden soll, ist noch immer offen. Klar ist aber ein anderer Termin. Am 5. Februar wollen Bayern und Hessen auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung die Klage gegen den Länderfinanzausgleich beschließen.
Wir sollten so ehrlich sein, uns gegenseitig einzugestehen, dass dieses Thema auf dem Verhandlungsweg zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu lösen ist.
Innerhalb der CSU soll dagegen Frieden einkehren. Schließlich ist Wahljahr ein Schicksalsjahr, wie der Generalsekretär sagt. Der Parteivorsitzende Seehofer möchte seine Beleidigungen von vor Weihnachten gern vergessen wissen.
Wir reden solche Dinge aus. Das ist eine große Stärke der CSU. Seit 40 Jahren, seitdem ich sie kenne, es werden die Dinge miteinander besprochen unter erwachsenen Menschen und dann ist es erledigt.
Auch Gerda Hasselfeld, die Chefin der Landesgruppe, möchte die Debatte über Seehofers Schmähkritik nun ein für alle Mal begraben. Das sei kein Thema, über das man weiter Zeit verschwenden müsse.
Wir haben uns ausschließlich über politische Inhalte unterhalten, so wie es auch, finde ich, von unseren Wählern und Wählerinnen von den Menschen im Land zu Recht von uns erwartet wird.
Harmonie auch beim Gespräch mit dem aus Irland nach Croyde angereisten Gast, obwohl gerade aus der CSU viel Zweifel am Reformwillen der EU-Krisenländer zu hören war. Irland war als erstes Land unter den Rettungsschirm geschlüpft und präsentiert sich nun als Musterknabe bei der Umsetzung seines Sparprogramms. Premier Enda Kenny gelang es offenbar überzeugend, den CSU-Abgeordneten zu vermitteln, was der Strukturwandel den Iren an Opfern abverlangt. Gerda Hasselfeld gab sich beeindruckt.
Wir haben hohe Respekt, hohe Anerkennung dafür, was Irland in diesem Anpassungsprogramm geleistet hat. Und das ist das, was uns in besonderer Weise heute auch bei dem Gespräch beeindruckt hat und auch bestärkt, dass dieses der richtige Weg ist.
Trotzdem, weitere Unterstützung der EU wollte Hasselfeld dem irischen Premier noch nicht fest zusagen. Aber Enda Kenny ist keiner, der schnell aufgibt. Er will seine Überzeugungsarbeit fortsetzen. Er habe den bayerischen Ministerpräsidenten nach Irland eingeladen, erklärte Kenny, damit der sich erfolgreiche deutsche Firmenprojekte anschaut, aber vor allem, damit er sich selbst ein Bild von den Reformanstrengungen macht. Und Horst Seehofer hat schon zugesagt, dass er der Einladung des irischen Premiers bald folgen will.
Und von der CSU in Bayern zur CDU ganz im Norden. Die Schleswig-Holsteinische Union steckt in einer tiefen Führungskrise. Der bisherige Landesvorsitzende Just Jager hat heute sein Amt zur Verfügung gestellt. Mit ihm war die Nord-CDU im vergangenen Jahr in den Wahlkampf gegangen und hatte die Regierungsverantwortung verloren. Und jetzt gibt de Jager auf.
Politisch zermürbt, persönlich enttäuscht. Just de Jager gibt auf und seine Posten zurück. Er will nicht länger Landesvorsitzender und Bundestagskandidat für die Nord-CDU sein. Als offiziellen Grund für seinen Komplettrückzug nennt er fehlenden Rückhalt seiner Partei. Detail spart er aus, Ross und Reiter bleibt er schuldig. Just de Jager, loyal bis zum bitteren Ende.
Ich blicke auch nicht im Zaun zurück. Jeder kennt die Geschäftsbedingungen, wenn er sich auf die Politik einlässt. Ich mache auch niemandem Vorwürfe, sondern es geht darum, dass ich über den Jahreswechsel eine persönliche Bewertung vorgenommen habe, die mich zu dem Schluss gebracht hat, mich aus der Politik zurückzuziehen. Das ist das und das geht mir keinen Anschuldigen, keinen Vorwürfen und auch keinem Groll einher.
De Jager nimmt jetzt eine Auszeit, um seine berufliche Zukunft zu sondieren. Vorstellbar ist ein Führungsposten in der heimischen Wirtschaft. Spekuliert wird darüber seit dem Regierungswechsel an der Kieler Förde im Vorjahr. Er kostete de Jager sein Amt als Wirtschaftsminister des Landes.
Also ich bin dauernd in Gesprächen und natürlich habe ich auch gute Verbindungen. Und es ist aber nicht so, dass ich jetzt vor dieser Entscheidung diese Dinge entscheidungsreif vorangetrieben habe. Es ging mir darum, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Die persönliche Entscheidung lautet, dass ich mich aus der Politik zurückziehe. Und was sich jetzt ergibt, das muss ich zeigen.
Wer den Christdemokraten in seinen Parteifunktionen beerbt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Einen quasi natürlichen Nachfolger gibt es nicht. Vorhandene Interessenten, vor allem aus Reihen der CDU-Bundestagsabgeordneten, bleiben in Deckung. So wie Landesgruppenmitglied Ingbert Liebing.
Wir werden sicherlich jemanden brauchen, der am Ende in der Lage ist, die Partei in einer sicherlich nicht einfachen Situation zusammenzuführen, der Geschlossenheit gewährleistet in der Partei und der politisches Gewicht hineinbringt für die Präsenz der Landespartei auch in der Opposition. Das Tagesgeschäft macht die Fraktion, aber die Partei braucht auch ihre Rolle, ihr Sprachrohr, ihr Gewicht in der politischen Auseinandersetzung unseres Landes.
Das Profil des Neuen ist damit hinlänglich, aber keineswegs ausreichend beschrieben. Neben Führungskraft und Integrationsvermögen bedarf es zudem Gestaltungswillen und jede Menge Stehvermögen. Denn eines hat der Politikausstieg von de Jager nochmals verdeutlicht. Die Nordunion ist alles andere als ein leicht zu führender Parteiverband. Viele Erbhöfe, großer Reformbedarf.
Eine führungslose Nord-CDU, ein Bericht war das von Uwe Nieber. Und wir bleiben im Norden. In Travemünde hat die Bundeswehr heute begonnen, die Ausrüstung von zwei Patriots Luftwehrabwehrstaffeln zu verladen für den Einsatz in der Türkei. Der NATO-Partner hatte ja im Syrien-Konflikt um Hilfe gerufen, braucht Beistand, falls er sich verteidigen muss. Und so machen sich in den nächsten Wochen 350 deutsche Soldaten auf die Reise in die Türkei. Heute wurde schon mal das Equipment verschifft und Friedrich Keller war dabei.
Ein Fahrzeug in Tannfarben nach dem anderen verschwindet im Bauch der Fähre einer dänischen Reederei. Insgesamt 300 Fahrzeuge und 130 Container müssen verladen werden, darunter Tieflader, Geländewagen und Spürpanzer vom Typ Fuchs. Sie sind notwendig für den Einsatz von insgesamt 12 Abschussrampen, die an der türkisch-syrischen Grenze stationiert werden sollen. Die Ausrüstung zu verschiffen ist für das Logistikbataillon 161 aus Delmenhorst etwas aufwendiger als ähnliche Einsätze in der Vergangenheit, sagt Oberstleutnant Thomas Kahn.
Die größte Herausforderung ist jetzt eigentlich gerade, dass wir mehr Fahrzeuge haben, mehr Container haben, die Abstände anders einhalten müssen, dass mit etwas mehr Seegang zu rechnen ist und wir dann dadurch mehr Platz zwischen den Fahrzeugen lassen müssen, was natürlich schwieriger macht. Aber die Jungs hier, die freuen sich, das ist ihr Realauftrag, das machen die gerne.
Auf dem Weg in die Türkei wird die Fähre noch einen Zwischenstopp einlegen. Warum, weiß der Stabschef des Logistikzentrums der Bundeswehr, Klaus-Dieter Kors.
Die Munition für die Patriot-Raketen bzw. die Langfutkörper werden noch aufgenommen werden auf dem Weg nach Iskenderun. Wir haben hier auch einen Hafenpunkt gewählt, der sehr nah an den logistischen Einrichtungen ist, dort, wo wir die Langfutkörper gelagert haben. Das wird im Nordseehafen sein.
Am 21. Januar wird die Fähre in der Türkei erwartet und dann vom gleichen Logistikbataillon entladen. Die Kosten des Transports belaufen sich auf knapp 1 Million Euro. Derweil wird in den kommenden Tagen ein Vorauskommando der Bundeswehr die Lage vor Ort auskundschaften. Vor allem müssen die Unterkünfte für insgesamt 350 deutsche Soldaten vorbereitet werden. Der Kommandeur für die Flugabwehr-Raketengruppe in Bad Sülze, Stefan Klenz.
Wir werden dann Ende Januar das Gerät, was jetzt verschifft wird, mit dem Personal dort zusammenführen, dann in diese Stellung verbringen. Das wird einige Tage dauern, weil das doch ein recht langer Straßenmarsch dann noch sein wird. Und dann sind unterschiedliche einfach technische Vorbereitungen durchzuführen, dauert 2-3 Tage ungefähr, um das System dann auch tatsächlich einsatzbereit zu haben.
In den vergangenen Wochen haben sich die 350 Soldaten nochmals intensiv auf den Einsatz vorbereitet. Neben militärischen Übungen wurden sie vor allem über die Lebensumstände und die Mentalitäten in der Türkei informiert. Trotz aller Vorbereitungen steige täglich die Anspannung unter den Soldaten, so Stefan Klenz.
Also es ist immer eine persönliche Herausforderung. Natürlich gehört es zum Soldatenberuf dazu, dann auch wenn man gerufen wird, in den Einsatz zu gehen. Jetzt geht es darum, letztendlich das in den Einsatz zu bringen, was wir seit Jahren üben, worauf wir uns vorbereiten. Da ist eine gewisse Spannung mit dabei, ob es dann auch alles so funktioniert, wie wir uns das in den ganzen Übungen dann auch ausgemalt haben.
Der Einsatz der beiden Patriot-Staffeln war Mitte Dezember vom Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen worden.
Und zur Stunde soll das Schiff klargemacht werden und aus dem Hafen auslaufen. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Hagel und Brennan, so heißen die beiden außen- und sicherheitspolitischen Kandidaten, die US-Präsident Barack Obama in der Mannschaft seiner zweiten Amtszeit vorgesehen hat. Der republikanische Vietnam-Veteran Chuck Hagel soll auf den Chefsessel im Pentagon, der Antiterrorberater John Brennan künftig den Auslandsgeheimdienst CIA leiten. Aber beide sind äußerst umstritten. Hagel ist bekannt für seine kritische Haltung gegenüber Israel. Er ist auch klar gegen einen Angriff des Iran. John Brennan wiederum wurde bezichtigt, für die Folterverhörmethoden des CIA verantwortlich zu sein. Entsprechend groß ist jetzt die Debatte in Washington. Rüdiger Paulert.
Obamas Vorschläge für sein Sicherheitsteam sind kontrovers, so überschreibt die Zeitung Wall Street Journal ihren heutigen Leitartikel. Und die Washington Post sieht gar einen neuen Wahlkampf Obamas für seine Kandidaten kommen. Insbesondere für den 66-jährigen ehemaligen Senator, den Republikaner Chuck Hagel, der US-Verteidigungsminister werden soll. Ihn hatte Obama ausgewählt, weil er seine Zurückhaltung gegenüber militärischen Interventionen teilt. Doch dies sagte Obama bei der Vorstellung Hagels im Weißen Haus nicht. Da hob er die Erfahrung Hagels hervor. Chuck Hagels Führung unseres Militärs kommt historische Bedeutung zu. Er wird der erste Verteidigungsminister sein, der als Freiwilliger beim Militär gedient hat. Einer der wenigen Minister, die im Krieg verwundet wurden. Und der erste Vietnam-Soldat, der das Pentagon führt. Kaum war Hagel als Kandidat offiziell vorgestellt, hagelte es Kritik. Viele Demokraten verstehen Obamas Entscheidung nicht, weil er nicht einen aus ihren Reihen berufen hat und werfen Hagel unsensible Äußerungen über Homosexuelle vor. Die Republikaner zählen ihn längst nicht mehr zu ihren Parteifreunden. Lindsey Graham, republikanischer Senator aus South Carolina. Dies ist ein Schlag ins Gesicht für alle von uns, die Israel unterstützen. Hagel habe in der Vergangenheit zu oft die israelische Regierung kritisiert und sei gleichzeitig nicht hart genug gegenüber dem Iran, werfen die Republikaner Hagel vor. Es gilt im Moment keinesfalls als ausgemacht, dass der Senat Obamas Vorschlag zustimmt. Da dürfte es Obamas Kandidat für die Führung des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA schon leichter haben. In den letzten 4 Jahren war der 57-jährige John Brennan Obamas oberster Antiterrorberater. Zudem kennt Brennan das Geheimdienstgeschäft von der Pike auf. Insgesamt 25 Jahre war er schon für die CIA tätig, unter anderem als Büroleiter in Riad, aber auch ganz allgemein als Spion im Ausland. Lediglich an seiner nicht eindeutigen Ablehnung der Foltermethoden in den CIA-Gefängnissen in der Amtszeit von George W. Bush könnte sich Kritik entzünden. Im Weißen Haus sagte Brennan deshalb, wenn ich als Direktor bestätigt werde, werde ich dafür sorgen, dass die CIA alle Mittel zur Verfügung hat, um unser Land sicher zu machen und dass die Arbeit immer die Unabhängigkeit, die Freiheit und die Werte unseres Landes widerspiegelt, die uns so wichtig sind. Mit John Kerry als Außenminister, Chuck Hagel als Verteidigungsminister und John Brennan als CIA-Direktor hat Präsident Obama nun sein Sicherheitsteam nominiert. Vor Beginn ihrer Arbeit allerdings müssen die Kandidaten noch durch den Senat in Washington bestätigt werden. Zumindest für Chuck Hagel kein einfacher Gang.
Man hat das Bild noch vor Augen. Ein junger Mann mit orange-roten Haaren und irrem Blick hockt auf der Anklagebank. Er hatte gerade 12 Menschen in einem Kino im US-Bundesstaat Colorado erschossen. Jetzt, gut ein halbes Jahr später, sitzt der Amokläufer wieder auf der Anklagebank. Das Gericht soll prüfen, ob der junge Mann überhaupt zurechnungsfähig ist. Immer noch starrt er stumm vor sich hin und die Polizisten berichten von dem Grauen, das sie am Tatort vorgefunden haben.
Zum Auftakt der Anhörungen schilderten mehrere Polizisten, was sie sahen, als sie unmittelbar nach dem Massaker im Kinosaal von Aurora eintrafen. Justin Grizzle sagte, er habe gar nicht richtig laufen können, weil der Boden im Kino von Blut überströmt war. Da zunächst keine Rettungsfahrzeuge eintrafen, sei er 4-mal mit seinem Polizeiwagen vom Kino ins Krankenhaus gerast, um Schwerverletzte zu retten. Sein Kollege Gerald Johnsgard berichtete mit tränenerstickter Stimme, dass er ein 6-jähriges Mädchen am Boden fand, ihren Puls fühlte, aber nur noch ihren Tod feststellen konnte. Die Tante des 6-jährigen Mädchens, Mary Ellen Hansen, verfolgte gemeinsam mit vielen anderen Angehörigen der Opfer die Augenzeugenberichte der Polizisten im Gerichtssaal. Daran zu denken, dass das Leben eines 6-jährigen Kindes innerhalb weniger Sekunden ausgelöscht wurde, so Hansen nach der Anhörung, das war schwer erträglich.
It was gut-wrenching to think that a 6-year-old child's life was snuffed out in seconds.
Während die Zuschauer wie auch die Zeugen im Gerichtssaal immer wieder in Tränen ausbrachen, blieb der Attentäter regungslos und stumm. Statt mit rot gefärbter Frisur erschien er diesmal mit struppigem braunen Haar und einem langen Bart. Die ganze Zeit über vermied Holmes den Blickkontakt zu den Angehörigen der Opfer. Dagegen beobachtete ihn der Vater eines der Opfer, Tom Tevis, genau. Ich glaube, er gibt nur vor, dass er verrückt ist, sagte Tevis nach der Anhörung. Der Typ ist böse, aber er ist auf keinen Fall verrückt.
I never stop watching him when I'm in the courtroom, because he's really pretending to be crazy. That guy's evil, but there's no way. That guy's crazy.
Genau um diese Frage geht es bei den Anhörungen. Kommt das Gericht zur Einschätzung, dass der 25-jährige Student geistig nicht zurechnungsfähig ist, wird der Prozess gar nicht erst eröffnet. Experten halten es allerdings für wahrscheinlicher, dass es zu einem Prozess kommt, bei dem Holmes die Todesstrafe droht. Für seine Zurechnungsfähigkeit sprechen unter anderem Videoaufnahmen von Überwachungskameras, die am ersten Anhörungstag gezeigt wurden. Danach verhielt sich Holmes unmittelbar vor der Tat völlig normal und hielt sogar anderen Kinobesuchern höflich die Tür auf. Auch habe Holmes unmittelbar nach der Tat die Polizei vor den Sprengstofffallen in seiner Wohnung gewarnt. Der Polizist Jason Oviatt, der Holmes auf dem Kinoparkplatz festnahm, schilderte, der Student habe sehr entspannt gewirkt, so als habe er keine Gefühlsregung empfunden. Auch habe er sich nicht gegen die Festnahme gewehrt. Mary Ellen Hansen, die Tante des 6-jährigen Opfers, will, dass sich Holmes einem fairen Prozess stellen muss. Die in Colorado mögliche Todesstrafe lehnt sie ab. Stattdessen soll er lebenslänglich ins Gefängnis. Und die Fotos der Opfer sollen an die Wand seiner Zelle, damit er jeden Tag an sie denken muss. Noch in dieser Woche wird es weitere Anhörungen geben. Erst danach entscheidet das Gericht, ob und wann ein regulärer Prozess beginnt.
Ein Bericht von Martin Ganselmeier. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Mein Name ist Anna Osius und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.